Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Olaf Scholz im Deutschen Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen hat, die wir erleben. Die damalige Regierungserklärung des Kanzlers war aus Sicht meines heutigen Gastes eine kommunikative Meisterleistung. Doch was ist daraus geworden? Stimmt es, dass Olaf Scholz seiner Rede hat zu wenig Taten folgen lassen? Und was hat das alles mit Max Weber zu tun, einem Autor, den der Kanzler offensichtlich besonders gern liest? Darüber und insgesamt über die Lage ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede will ich heute mit der Soziologin Christiane Bender sprechen, die über diese Zeitenwende einen sehr lesenswerten Aufsatz geschrieben hat. Liebe Frau Bender, erstmal freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat, dass Sie heute hier sind. Und Sie müssen am Anfang einmal sagen, Scholz und kommunikative Meisterleistung in einem Satz. Das habe ich so von niemandem gehört. Wie kamen Sie darauf, dass diese Zeitenwende-Rede eine kommunikative Meisterleistung ausgerechnet von dem Mann war, dem ja viele unterstellen, dass er kommunikativ das Gegenteil von einem Meister ist?
Herr Heider, vielen Dank für Ihre Einladung. Gern bin ich gefolgt. Olaf Scholz hat diese Regierungserklärung, das ist mir wichtig, das zu betonen, 3 Tage nach dem erschütternden Angriff Putins gegen die Ukraine gehalten. Das ist kein Ereignis, das nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe interessiert. Das ist ein Ereignis, das ganz Europa, wenn nicht die ganze Welt betrifft, die verschiedenen Gruppen in Deutschland haben alle darauf reagiert, haben Unsicherheiten verspürt. Der Krieg ist nah an Deutschland herangerückt, wie in einem großen Maßstab wie nie zuvor. Und das hat große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst. Und Olaf Scholz hat da für meine Verhältnisse, also für meine Beobachtung, zeitnah eine Antwort gefunden. Er hat die Betroffenheit im Anfang sehr gut ausgedrückt mit dem Leiden, den dieser Angriffskrieg erzeugt. Er hat die politischen Reaktionen, die von Deutschland nun zu erwarten sind, über die die Leute ja auch sehr viel nachgedacht haben, skizziert in 5 Handlungsaufträgen an seine Regierung. Und danach habe ich gespürt in den Gesprächen mit den Menschen hier, mit Experten, mit Freunden im In- und Ausland, dass da eine große Erleichterung stattgefunden hat, weil man eine Orientierung bekommen hat.
Und man könnte fast sagen, wenn ja Scholz danach immer vorgeworfen worden ist, er hat nicht so toll kommuniziert, aber an sich hat er in diesen, das war gar nicht so lang, diese Regierungserklärung. Ich weiß, er hat eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich alles einmal gesagt, was dieser Kanzler in diesem Krieg machen will.
Sie haben in Ihrem Buch ja Obama auch so hervorragend erwähnt, seine Fähigkeit zu reden, sich darzustellen. Und ich finde, dass diese Rede hatte Obama-Niveau. Also.
Absolut, das ist so ein bisschen, ich habe mir das auch nochmal genau deshalb durchgelesen. Und wir reduzieren ja immer diese Zeitenwende-Rede auf das Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 Milliarden. Und das ist natürlich ein Bestandteil, Sie haben es gesagt, aber von 5 Strängen. Und da sagen wir kommen gleich dazu, da ist ja noch gar nichts passiert. Da muss man sich natürlich fragen, Leute, was erwartet ihr in so einer kurzen Zeit? Aber die anderen Dinge, die er da gesagt hat, also, gehen wir mal los. Waffenlieferungen. Bis zu dem Zeitpunkt waren Waffenlieferungen in Deutschland eines der großen Tabus. Und Waffen wurden ja dann relativ schnell geliefert. Sanktionen gegen Russland. Ich habe aufgehört zu zählen, an welchem Sanktionspaket wir sind, irgendwie bei 23. Enger Schulterschluss mit den Verbündeten. Also all das, was er in der Zeitenwendenrede angekündigt hat, ist ja relativ schnell eingetroffen. Ja. Nur das mit der Bundeswehr nicht. Und trotzdem haben alle das Gefühl, oder vielleicht hat die Opposition uns das Gefühl vermittelt, es geht nicht voran. Das stimmt aber nur für einen Teil dieser Rede, richtig?
Also das ist ja ein Problem, dass Olaf Scholz sozusagen von den Vorgängerregierungen übernommen hat, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, in dem sie sich befindet. Und da kann auch ein willensstarker Politiker kann nicht von heute auf morgen das Land umkrempeln. Und da lobe ich an dieser Rede sehr diese Mitte, die er gefunden hat, nicht eine sozusagen, also er hat die Tabubrüche benannt, er hat den Aggressor benannt, er hat sehr viel Klarheit geschaffen, aber er hat auch den Weg gezeigt, dass wir nicht Kriegspartei werden, dass wir im Bündnis alles weitere vorgehen, absprechen und auf den Weg bringen und dass wir die Ukraine unterstützen und das, wie Sie sagen, ja auch mit Waffen. Und das sind Tabubrüche und trotzdem eine Politik der Mitte, die viel Zustimmung auch also wirklich weltweit bekommen hat.
Haben Sie eine Erklärung, warum danach dann diese Zustimmung weggebrochen ist? Weil wir erinnern uns alle an diesen Auftritt von Olaf Scholz im Bundestag, wo dann selbst die CDU-CSU frenetisch applaudiert hat und ihm zugejubelt hat. Und alle haben gedacht, boah, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Und es war eher so auf Seiten der SPD, ups, was hat er jetzt gerade da gesagt? Was ist dann passiert danach, dass sozusagen diese Zeitenwende-Rede zwar immer wieder zitiert wird und dieses Wort von der Zeitenwende, aber so dieses Gefühl, dass der Kanzler das ernst gemeint hat, ist dann irgendwie gewichen in den Monaten danach. Woran lag das?
Also die Aufgaben, die klangen so nachvollziehbar. Mhm. Die Rede war sehr nachvollziehbar, verständlich. Die gesamte deutsche Bevölkerung adressiert. Und trotzdem war es ein großes Projekt und ein großes Vorhaben. Und wie auch gesagt wird, die Welt hat sich durch diesen Angriffskrieg stark verändert, fordert ein neues Politikverständnis heraus. Und dieses Politikverständnis ist doch so ungewöhnlich zu dem, wie wir bislang vorgegangen sind, sofort bei Konflikten die Chance zu haben, die Konflikte Partner an den Tisch zu bringen, so war ja auch Minsk ausgerichtet. Und nun ist da ein Krieg und allein Sanktionen und allein Diplomatie, Verhandlungen die Ukraine beschützen.
Und das ist ja sowas, was man praktisch ein bisschen neu lernen muss. Ne? Das habe ich jetzt wieder gedacht in dem Ganzen, was Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gemacht haben. Das ist immer noch fußt auf dieser Erfahrung. Wir haben doch irgendwie jahrzehntelang alles über Verhandlungen klären können. Ja. Und das funktioniert halt jetzt an einem bestimmten Punkt nicht mehr.
Wir müssen davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung sich selbst es zugute gehalten hat, für Frieden einzutreten. Mhm. Und alle Formen von kriegerischer Darstellung nach zwei Weltkriegen ja auch sehr verständlich und sehr begrüßenswert zu vermeiden. Und dass diese Haltung aber sozusagen dazu geführt hat, dass die basalen Vorbereitungen, falls doch kriegerische Aktivitäten in Deutschland zu verzeichnen sind, dass man da ziemlich hilflos dann wird, wenn man so stark die Mittel, die man dazu braucht, um einen potenziellen Aggressor in die Schranken zu weisen, mach das nicht. Deine Kosten sind sehr hoch, wenn du das machst. Dass diese Haltung so weit gegangen ist, also dass man die Lehren, die man jetzt vor der Wiedervereinigung eigentlich gezogen hat, um in Europa sicher zu leben, dass die vergessen wurden und verdrängt wurden und es gefeiert wurde, dass man in einer friedlichen Welt lebt. Das macht es so schwer in Deutschland. Und das wird man, und deshalb müssen wir natürlich, deshalb.
Es ist die große Frage wirklich, das ist ein komplettes Umdenken, ne?
Also, ein komplettes.
Wir waren, Norbert Röttger hat das mal so schön gesagt, wir haben in einer Welt der Illusionen gelebt. Und wir haben es uns leicht gemacht. Wir haben es uns vielleicht auch deshalb leicht gemacht, weil wir immer gedacht haben, naja, falls mal irgendwas sein sollte, ist ja die NATO da. Das ist ja das Schizophrene bei den Deutschen. Wir haben ja schon früh erkannt, spätestens als Donald Trump Präsident wurde, offensichtlich müssen wir mehr machen. Und mehr machen heißt mehr Geld ausgeben für Verteidigung. Haben es dann aber trotzdem nicht gemacht.
Ja.
Ne? Wir haben es trotzdem, warum? Wir haben es, weil wir es nicht wahrhaben wollten, weil wir das Geld nicht ausgeben wollten. Das ist ja immer mein Eindruck bei den Deutschen, dass sie dann schon die Probleme erkennen, aber dann sagen, oh, bevor es jetzt zu teuer wird, lassen wir es lieber.
Also, wenn ich mal was Lästerliches sagen darf, Deutschland ist in keinem Feld, ob Industrialisierung, Demokratisierung, Frauenemanzipation irgendwie vorne, sondern ist immer ein nachfolgend anderen Länder, ein langsamer Staat, der sich langsamer entwickelt. Langsamkeit gehört zu Deutschland dazu. Und Langsamkeit gibt aber auch die Chance, dann den nächsten Schritt doch durchdacht zu machen. Und das können wir auch. Und meines Erachtens hat Scholz in seiner Rede da den richtigen Weg gezeigt, dass es dann also nicht so schnell, wie die Opposition es fordert, vorangeht. Das hängt auch mit der Komplexität der Sache zusammen und hängt eben, wie wir das jetzt schon besprochen haben, mit diesen unglaublichen Defiziten der Politik, die nicht verantwortlich agiert hat, vor der Regierung.
Und das muss man immer dazu sagen, dass wir praktisch diese 16 Jahre Angela Merkel, die ja gerade die CDU, aber auch in Teilen Deutschlands immer so gefeiert wurden als eine große Ära, man dann in diesem, wie unter dem Brennglas, so ähnlich wie bei der Pandemie, feststellt, was haben wir da eigentlich alles nicht gemacht? Und das natürlich, es ist jetzt diese Opposition, die ja 16 Jahre dafür verantwortlich war, was die neue Regierung aufholen muss. Das nutzt der neuen Regierung jetzt aber nichts, weil natürlich die Opposition sagen wird, was wollt ihr denn? Ihr seid doch jetzt an der Regierung. Eine große Kritik an Olaf Scholz ist auch nach der Zeitenwende-Rede immer gewesen, die Leute sagen, sie wissen nicht, was sein Ziel ist in diesem Ukraine-Krieg. Wissen Sie es?
Das Ziel ist, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf.
Genau.
Und dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf.
Aber was, das ist ja immer so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, ich hatte neulich eine Kollegin von Ihnen hier, Frau Schröder, Friedensforscherin, die sagt, am Ende geht das wahrscheinlich, entweder wird es ein ewig langer Konflikt, der immer wieder aufschwelt, auf jeden Fall wird es ein langer Konflikt und die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann mal endet, mit so einer Art Unentschieden, mehr oder weniger, ist relativ groß.
Also wir können zu diesem Zeitpunkt das Wort Sieg, die Ukraine muss siegen, gar nicht definieren, was das heißen soll. Was soll das heißen? Und deshalb finde ich das maßvoll, im Sinne Max Webers, keine Illusionen zu erzeugen, sondern ein Ziel, das auf jeden Fall erreicht werden sollte, das auch so zu benennen und keine Assoziationen zu militärischen Belagerungen, Besetzungen Russlands oder sowas zu erzeugen, was ja so mit der Vokabel Sieg verbunden wäre. Nichtsdestotrotz finde ich es durchaus für eine Opposition legitim, das anders zu definieren. Ich finde, das muss in Deutschland mehr ausgehalten werden, dass eine Opposition, die ist jetzt nun mal stärker und hat auch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung, dass die auf Weitergehen plädiert, dass die Regierung antreibt. Das sollte die Opposition machen, das ist richtig. Und wenn sie wissen, wo der Sieg liegt, sollen sie es sagen. Aber nichtsdestotrotz, er ist in der Regierung. Und er hat sich...
Ja, er muss.
Wir können nur im Bündnis handeln. Klar. Und Bündnis heißt, dass ich mit dem anderen reden, dass ich mit. Er reist ja jetzt herum, um wirklich die Front gegen autoritäre Mächte. Und wir haben ja jetzt nicht nur mit Russland zu tun. Der weiße Elefant steht ja wartend bereit, auch aktiv zu werden. Und glaube ich, dass Scholz damit sehr, sehr viel zu tun hat. Jetzt die Frage, hat er kommunikatives Talent? Da hätte ich auch so meine Zweifel im Mir hat es neulich sehr gut gefallen, dass er in einer Talkshow kam auch zum 1000. Mal wieder zu zögerlich, zu wenig erklärt und so. Und Koalitionspartner sind präsenter, Annalena Baerbock beispielsweise. Aber diese Großzügigkeit, die er da auch hat, ist er, ja, das ist ihr Feld.
Genau.
Sie ist die Außenpolitikerin. Herr Habeck ist der Wirtschaftsminister. Diese Großzügigkeit, die er da ausstrahlt seinen Ministern gegenüber, das spricht mich sehr an. Und auch die Weise, wie er also seiner Politik treu bleibt, jemand, der jetzt sofort wieder unsicher wird, das können wir gar nicht brauchen in dieser Situation.
Und Sie haben gerade diese Verbindung zu Max Weber gezogen. Das finde ich so interessant, fand ich auch an Ihrem Aufsatz so interessant und würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Wir erinnern uns, Max Weber, das kleine Büchlein Politik als Beruf, ja, glaube ich, ne? Hat Olaf Scholz mal im Spiegel auf einem Spiegelfoto gezeigt, so als hätte er es praktisch immer in der Westentasche. Aber sie ziehen interessante Vergleiche mit Max Weber und Olaf Scholz. Der eine hat sein Leben, kann man sagen, Max Weber der Wissenschaft gewidmet, nicht so sehr der Politik. Der andere der Politik. Was haben sie gemeinsam? Für mich gemeinsam ist das natürlich Olaf Scholz. Was Olaf Scholz großes Ziel ist, wenn man von einem Ziel sprechen will, ist doch nicht zu versprechen, niemals, was er nicht halten kann. Deshalb sagt er auch lieber ein bisschen weniger als zu viel, weil er eben niemals ertappt werden will dabei. Du hast doch aber gesagt, das kommt so und so.
Ja.
So. Wie kam Sie auf diese Verbindung Scholz-Weber? Was sagt es über Olaf Scholz, dass er offensichtlich ein Fan von Max Weber ist?
Also, das hat Olaf Scholz zwar sicher nicht so klar im Blick, aber diese Rede ist in einer Zeitenwende gehalten, 1919. Und
von Max Weber, genau.
Von Max Weber, ja, Politik als Beruf. Mhm. Da geht es wirklich die neue Republik, welche Politiker brauchen wir. Das ist überhaupt das zentrale Thema an dieser Rede. Und deshalb fragen wir uns ja jetzt auch in der Situation auch. Wir haben eine Zeitenwende. Wir haben, möchte ich sagen, keinen Epochenbruch. Also in dem Sinne, dass sich etwas verändert, ohne dass wir Ideen haben, wie wir weitergehen können. Deshalb finde ich auch den Begriff Zeitenwende sehr gut, weil er zeigt ja, wir können das wenden. Das ist viel besser als Epochenbruch. Und Max Weber hat ja diese zwei Typen, typisierende Politiker, typisierend über Politiker gesprochen. Und jetzt ist sehr starkes politisches Handeln geboten, aber in der Sache, ja, also er sagt ja, Leidenschaft muss der Politiker mitbringen, also das trifft in Olaf, bei Olaf Scholz nicht zu, dass er Ausbrüche hat, aber Leidenschaft, wie Weber das auch meint, in der Sache.
Sich die ist da bei Olaf Scholz, genau.
Beide sind, also Weber hat sich der Wissenschaft verschrieben über lange Zeit und hat auch von seiner Umwelt verlangt, dass sie sich darauf einstellt. Mhm. Und Olaf Scholz ist genau der gleiche Typ, der sich auf etwas fokussiert hat, sehr früh, Parteikarriere, Juso-Karriere, der sich darauf auf Politik fokussiert hat und auch von seiner Umwelt verlangt, dass man das respektiert.
Also das ist immer, das muss man bei Olaf Scholz immer sagen, wenn man sagt, er ist nicht leidenschaftlich aber im Sinne von, ja, also dass er Ausbruch ist, aber er ist leidenschaftlich, was Politik anbelangt. Ich kenne persönlich keinen Menschen,
ja,
mit dem man stundenlang, tagelang, monatelang über Politik sprechen kann. Und ihm wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und er vertieft sich ja auch so sehr in politische Fragen, dass er sich selber entscheiden kann.
Ja, darüber habe ich neulich sehr intensiv nachgedacht. Dieser Begriff Respekt, den er ja in seinem Wahlprogramm so fokussiert hat, der hat sehr viel mit ihm selbst zu tun. Der sagt ja, ich akzeptiere mein Gegenüber in seiner Besonderheit. Ich respektiere diesen Menschen und trete ihm nicht zu nahe. Respekt ist ja immer zweiseitig. Mhm. Und das heißt ja auch als Anforderung, als Aufforderung, bitte respektiere mich auch in meiner Besonderheit. Und wenn ich nicht zu Emotionsausbrüchen neige, dann gehört das zu mir.
Ja. Genau, dann ist es so. Und das haben wir oft in diesem Podcast besprochen, dass man sich nicht einerseits authentische Politiker wünschen darf und andererseits dann sagt, wenn das nun jemand ist, der nicht zu Emotionsausbrüchen neigt, dann ist das halt so.
Ja.
Sie müssen, das ist mich ganz interessant, diese beiden Typen, die müssen Sie uns einmal erklären, das können Sie sehr gut, und dann gucken, welcher dieser Typ ist eigentlich Olaf Scholz und ist das der richtige Typ, den wir jetzt brauchen in Zeiten der Zeitenwende. Bei Max Weber gibt es den Gesinnungsethiker und den Verantwortungsethiker. Was ist der Gesinnungsethiker? Was heißt das für einen? Was ist ein Politiker, der gesinnungsethisch sich verhält? Was heißt das?
Weber hat es, das muss immer bedacht werden, dass er das zu den Abtrünnigen von der Sozialdemokratie, der USPD, dass darauf der Begriff bezogen wird. Die haben sehr große Vorstellungen gehabt, dass sie Frieden halten würden. Frieden ist ein zentrales Wort von den meisten Gesinnungsethiker, die der Weber vor Augen hatte und heute auch noch. Mhm. Siehe Demonstrationen am Wochenende. Aber sie formulieren wünschenswerte Ziele, aber sie sagen oftmals nicht, wie sie es umsetzen können.
Ja, das ist sehr gut beschrieben, genau.
Das ist ja, wenn sie jetzt die Waffen abzusetzen, also keine Waffenlieferung mehr verhandeln. Wie umsetzen?
Genau, einfach das Ziel ist total wünschenswert, dass der Krieg sofort endet und Frieden ist. Die Frage ist das nicht insgesamt so dieses, Sie haben es wunderbar beschrieben, man definiert ein Ziel, was wünschenswert wäre, sagt aber nicht, wie es zu erreichen ist. Ist das nicht das Kerndilemma der SPD über all die Jahrzehnte gewesen?
Ja.
Und dann auch immer das Problem, wenn dann ein SPD-Kanzler an der Macht war, hat die SPD ja relativ schnell gemerkt, wir haben das wünschenswerte Ziel, jetzt ist einer von uns an der Macht, aber der kann es trotzdem nicht umsetzen. Und dann wurde die SPD ja relativ schnell unruhig, ne?
Ja, also zum Beispiel ein wünschenswertes Ziel für die SPD bis heute und Hamburg, da kenne ich einige Politiker, sie auch, die an diesem Ziel festhalten, ist die Freundschaft zu Russland. Ja. Und dass die Verantwortungsethiker, die baltischen Länder in die NATO aufgenommen haben, dass die eigentlich ja zur Bedrohung Russlands beigetragen hätten. Also der Gesinnungsethiker, der unbedingt für seinen Friedensplan die Freundschaft mit Russland haben möchte, der übersieht gern die Bedrohung, die sich allmählich in den letzten 20 Jahren in Russland und durch Russland für die Nachbarstaaten aufgebaut hat.
Weil er sie nicht sehen und will, ne? Weil er sich sozusagen von diesem, genau, dieser große Wunsch,
was nicht sein darf, kann auch nicht sein.
Ja.
Und das sieht man in der SPD-Politik überall. Da gehört allerdings auch wieder Olaf Scholz ein Stück weit dazu.
Tatsächlich, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Olaf Scholz eigentlich ja ein Verantwortungsethiker ist.
Ja,
ja, aber
also ich sag, bei Weber sind es Typisierungen, mhm, die so bestimmte Merkmale festhalten. Und kein Mensch oder kein Politiker ist wahrscheinlich immer nur Gesinnungsethiker oder Verantwortungsethiker. Und Olaf Scholz hat eine lange Karriere. Aber diese Haltung zu Russland und diese Vermeidung, Gewaltmittel zur Abschreckung, mhm, wieder zu entwickeln, da gehört er dazu. Und aus seiner Juso-Zeit hat er ja auch wie die SPD im Unterschied zu den Grünen immer gern mit den autoritären Führern Kontakt gehabt. Und die Dissidenten haben wenig Rolle gespielt.
Vor dem Hintergrund, das war immer sozusagen vor diesem verklärten Wunsch, die Idee zu sagen, ach, irgendwie kriegen wir das hin. Wandel durch Handel, durch Annäherung, genau, Freundschaft, und irgendwie ziehen wir die dann auf unsere Seite und alles. Es ist, kann man sagen, dass der Gesinnungsethiker, das ist der Idealist, und der Verantwortungsethiker ist der Realist, oder greift das zu kurz?
Aber es greift insofern zu kurz, dass der Gesinnungsethiker dann durchaus auch sich mit Gewalt verbinden kann,
okay,
wenn das so scheinbar den Ideen entspricht, wie die Russland-Freundschaft als wichtigste Dimension der Friedenserhaltung bedeutet, dass man sich auf den Blick von Russland auf die Nachbarstaaten annimmt und sagt, wenn die ihren Weg nach Westen gehen, bin ich bedroht. Wenn sie NATO-Mitgliedschaft annehmen, dann wird Russland bedroht. Das ist ja der Blick einer fast imperialen, kolonialen Sichtweise.
Genau.
Denn die Sowjetunion ist aufgelöst worden 1991, und das sind freie Staaten, souveräne Staaten, die souverän entscheiden können. Und es hat keine Verträge gegeben, dass die NATO dass diese Länder auch aufnimmt. Die NATO hält sich zurück, stationiert keine dauerhaften Truppen in diesen Ländern, aber Mitgliedschaft, das ist ein Missverständnis, dass es da irgendwelche Verträge gegeben hat. Und das hängt ja dann mit einerseits mit diesem Gesinnungsethiker zusammen, der einerseits Frieden, Abrüstung, möglichst Neutralität und ausspricht und gleichzeitig Amerika dämonisiert, als die Bösen, die letzten Endes immer auf mehr Engagement Deutschlands plädieren, die Nord Stream 2 nicht wollten, dass also diese beiden Seiten entsprechen sich, und der Gesinnungsethiker macht da sozusagen einen Pakt mit dem Aggressor oder mit dem sich entwickelten Aggressor.
Na gut, das ist ja dann auch einfach zu verstehen, wenn man sagt, wir haben diesen Wunsch, und wenn wir dann einfach davon ausgehen, dass es diesen Aggressor in unserer Vorstellung gar nicht gibt, dann müssen wir auch nicht so viel dagegen tun. Dann müssen wir auch nicht über unsere Sicherungsstrategie nachdenken. Und so. Und das ist die Falle, in die wir reingelaufen sind. Ja. Ne? Und gleichzeitig meckert man dann so ein bisschen über die Amerikaner, die so viel Geld für Verteidigung ausgeben, um dann an diesem Punkt natürlich auch enttäuscht zu werden, weil man feststellt, boah, wenn die Amerikaner jetzt nicht da wären, dann würde Europa ja zu diesem Zeitpunkt ganz schön alt aussehen.
Ja, also stellen Sie sich vor, die Amerikaner, was hätten jetzt schon umgesetzt, was ja schon seit Obama angekündigt wurde, sich aus Europa zurückzuziehen und sich auf den indopazifischen Raum zu stützen. Das war eigentlich bekannt gegebene Politik. Und es ist nicht so, dass sich dass wenn Europa mehr Verteidigungsfähigkeit übernimmt, dass das von den Amerikanern nicht gern gesehen würde und dass wir das nicht können, weil wir von den Amerikanern abhängig sind. Wir sind, wenn wir es nicht tun, sind wir immer stärker abhängig. Also bleiben wir abhängig, nicht immer stärker. Bleiben wir abhängig, aber das also.
Aber das erklärt jetzt auch, wenn man sich das so, das finde ich mit den Gesinnungsethikern versteht man einerseits, warum tickt die SPD so, warum ticken die Linken so, warum tickt die Friedensbewegung so. Und ein Stück weit sieht man auch, was das Problem von Olaf Scholz ist. Denn er kommt aus einer Partei voller Gesinnungsethiker, also ne, ist selber ein Teil davon gewesen, ist aber tatsächlich eher jemand, und jetzt müssen Sie mir erklären, der verantwortungsethisch handelnde Politiker. Was macht der? Also der eine hat den Wunsch, den er alles unterordnet. So. Ja, also, und der Verantwortungsethiker macht was?
Also, und der Verantwortungsethiker, der kalkuliert, der setzt Ziele, Mittel, Folgen, Betroffenheiten von anderen Sphären in Beziehung. Er denkt komplexer, er denkt etwas komplexer.
Hat er auch einen Wunsch oder ist... Denkt er nur praktisch sozusagen so, das hat Helmut Kohl hat das mal gesagt bei der Wiedervereinigung, es sei wie ein Weg durchs Hochmoor gewesen und man hätte einfach nur einen Schritt vor dem anderen gesetzt und gehofft, irgendwann kommt fester Boden. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Olaf Scholz. Es muss schon, dahinter ist schon, was ist der Wunsch von Olaf Scholz? Das kann ja auch der Wunsch sein, dass Europa sich selbst verteidigen kann. Den könnte er ja mal so, hat er noch nicht, aber könnte er ja mal so sagen, unser Ziel muss sein, die Bundeswehr muss so stark sein und die europäischen Armeen müssen so stark sein, dass wir auf die Hilfe der Amerikaner nicht mehr so stark angewiesen sind. Das wäre ein Ziel, was jeder verstehen könnte.
Ja, also er hat es noch in seiner Amtszeit als Finanzminister verhindert, dass der Verteidigungshaushalt so erhöht wird, wie es Angela Merkel bei dem Treffen in der NATO versprochen hat. Er hat es nicht umgesetzt und das belastet heute alle, die so gesinnungsethisch gedacht haben. Sie geraten ja mit ihrem, also das ist jetzt ein bisschen allgemeiner formuliert, ein großer Teil der Bevölkerung hat das Ende des Zweiten Weltkriegs als nie mehr nie wieder verstanden. Und das hieß, wir machen uns nicht militärisch stark und wirken dann auf die Welt wie ein Bedrohungsfaktor, der immer losgehen kann, weil so eine militaristische Strömung bei uns vorherrscht. Da hat ein großer Teil, also fast die Hälfte der Bevölkerung, dran gearbeitet, dass dieser Eindruck nicht entsteht, dass wir gar nicht die Mittel dazu haben. Und dann können wir natürlich auch verantwortungsethisch den Frieden nicht verteidigen oder einen Beitrag.
Aber das muss man sich sehr retten. Das ist immer noch so ein Punkt, den man sich klar machen muss, warum es so weit gekommen ist. Natürlich, weil man gar nicht erst den Eindruck erwecken wollte, da wächst wieder ein starkes militärisches Deutschland heran. Ja. Vielleicht auch, weil man sich selbst nicht in Versuchung führen wollte. Kann ja alles dazukommen. Also, aber tatsächlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, Also wir wollten nie wieder eine starke militärische Nation werden und wir sind es auch nicht, wir müssen es aber sein. Und ich glaube, das ist der Bruch, der durch dieses Land geht. Und ganz genau. Da muss man ja sagen, wenn das hat sich ja 70 Jahre aufgebaut. Und das lässt sich eben halt nicht in 12 Monaten abbauen.
Und und mehr oder weniger die Hälfte der Bevölkerung ist dieser Meinung und hat ihr Lebenswerk. Also vor allem natürlich die sich jetzt äußern und die Intellektuellen, die kulturellen Strömungen, die haben dieses Projekt vorangetrieben, ihr Leben eigentlich mit dieser Idee verbunden und jetzt zerbricht diese Idee.
Mhm, genau.
Und das, glaube ich, ist für ganz viele Menschen sehr schwer zu ertragen. Insofern neigen sie dazu, wieder die böse Realität an diesen Werten festzuhalten und zu glauben, sie könnten unmittelbar umgesetzt werden. Verhandlungen auf Augenhöhe, hat Herr Prandtl gestern gefordert. Mhm. Auf Augenhöhe mit dem Aggressor.
So,
wie soll das funktionieren? Da ist eine ganz große Weigerung zu sehen, dass es jetzt eine andere Weise der Verteidigung des Friedens und des Wiedererreichens von Frieden erforderlich ist. Und auf lange Zeit, es wird lange nicht mehr so, wie es war. Und dass 2014 nach der Besetzung des Donbass und der Annexion der Krim, dass da so lange nicht gesehen wurde, was sich in Russland abspielt, das ist kaum zu verstehen vom Ausland. Von innerdeutschland ist es aber zu verstehen, weil es mit diesem Programm nicht mehr dieses Deutschland, was man einmal genau. früher war, das wollte man nicht mehr sein.
Aber Sie sagen, dass 2014 ist ein guter Punkt, weil es gab ja jemanden, das war mir auch nicht so bewusst, das schreiben Sie auch in Ihrem Aufsatz, es gab ja jemanden, der damals gesagt hat, wir müssen uns über unsere Außen- und Sicherheitspolitik Gedanken machen. Und das war jemand, dem man sehr gern zugehört hat, nämlich Joachim Gauck.
Ja.
Der hat das 2014 schon gesagt, aber so richtig ist er nicht durchgedrungen.
Also ich habe jetzt sehr die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz gelobt. Joachim Gauck lobt sie auch. Der Historiker Heinrich August Winkler hält sie übrigens auch für verantwortungsethisch und auch die Politik von Olaf Scholz. Aber diese Rede, die Gauck auf der Sicherheitskonferenz 2014 gehalten hat, die ist wunderbar. Die ist voll von, dieser Friedenswille der Deutschen ist was Wunderbares, aber er darf nicht dazu führen, dass Deutschland sich davor scheut, Verantwortung zu übernehmen für die Friedenserhaltung. Und das ist der Punkt dieser Rede.
Das ist nämlich auch, glaube ich, der Kernpunkt. In Wahrheit haben wir immer dieses hehre Ziel gehabt, in einer friedlichen Welt voller Freunde zu leben, Wandel durch Handel. Ja. Aber die Verantwortung dafür, dass es auch so bleibt, wollten wir nie übernehmen. Ne? Wir haben uns gefreut, wenn es so aussah, als wäre es so. Aber wenn es dann um die Verantwortung ging, haben wir uns zurückgehalten. Und auch jetzt sieht man ja auch wieder, dass Olaf Scholz jetzt ja nicht vorprescht. Meiner Meinung nach auch, um eben nicht dann den anderen den Eindruck zu erzeugen, die Deutschen machen Alleingang, sondern er möchte ja alles gemeinsam machen. Aber wir müssen tatsächlich jetzt Verantwortung übernehmen und zwar Verantwortung für eine Zeit, die wir uns so nicht vorgestellt haben.
Nein, und die ein grässlicher Rückfall in mancher Hinsicht ist und die enorm viele Risiken nach sich ziehen wird, die Wohlstand zu Wohlstandsverlusten führen wird. Das alles dazu braucht es absolut einen verantwortungsethischen Politiker, aber das könnte meines Erachtens doch Olaf Scholz sein. Wenn er das jetzt nicht zeigt, dass er das auch ist, ich würde vorschlagen, eine zweite Rede zu halten. Mhm. Und da zu den Fragen, die Sie mir jetzt gestellt haben, warum ging das denn nicht voran, dass er dazu auch mal Stellung nimmt, ein bisschen aus den plaudert, was woran das gehakt hat und den Kurs wie in der ersten Rede bestimmt, so geht's voran. Und für, wenn er diese Führung nicht zeigt und auch den Deutschen vermittelt, dann wird die nächste Regierung von der Opposition gestellt. Klar. Denn diese Unruhe, diese kollektive Verunsicherung im Angesicht eines Krieges in Europa, also die muss dringend bearbeitet werden. Da müssen Antworten gefunden werden und da müssen auch Wege nachvollziehbar gefunden werden. Dass nicht alles, was jetzt international entschieden wird, sofort kommuniziert wird, das ist ja auch klar. Aber ab und zu könnte ja auch mal eine Perspektive genannt werden, was Ziel auch ist, zur Lösung des Konflikts, etwa Budapester Abkommen wieder zu beleben. Mhm. Deutschland wird Verantwortung für den Wiederaufbau übernehmen, zusammen mit USA und England.
Aber so eine Sachen, solche Sachen sagt der ja immer. Und ich habe immer den Eindruck, in Deutschland wird halt alles auf die Frage, wie viel Waffen lieferst du? Konzentriert sich das. Und drumherum, da sagen ja selbst die Ukrainer, sagen ja selbst bei den Waffen, Deutschland liefert gar nicht so wenig, aber Wiederaufbau, finanzielle Unterstützung, humanitäre Unterstützung, daran hakt es ja nicht. Sanktionen gegen Russland, Stärkung der NATO, daran hakt es ja alles nicht. Ja. Deshalb ist ja mein Eindruck manchmal der, dass Scholz deshalb nicht so viel, nichts mehr dazu sagt, weil er sagt, ich hab doch eigentlich alles gesagt. Liest es doch in der Zeitenwende nach, da steht alles drin. Aber in einer Gesellschaft, die so ein bisschen hektisch, fast schon hysterisch ist wie Deutschland, man hat das Gefühl, er muss es jeden Tag nochmal erzählen.
Ja, gut, wir leben im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie. Genau. Also jeder möchte da irgendwas sich abheben und es zum 100. Mal werden dieselben Fragen gestellt. Also das prallt so ein bisschen an ihn. Er hat da nicht wie Joachim Gauck diese einnehmende, wirklich auch durch jahrelanges kritisches Beobachten von autoritären Tendenzen und Führern gestelltes Selbstvertrauen sozusagen und diese Sprache, also diese Nähe, die Joachim Gauck doch zeigen kann, das ist Olaf Scholz nicht gegeben, aber ab und zu müsste mal mehr Zähne zeigen. Ab und zu müsste mal mehr umarmen. Gucken Sie sich auf der Sicherheitskonferenz an. Anthony Blinken, wie er seine Rede gehalten hat. Immer, also jeder zweite Satz galt der Annalena Baerbock. Ja. Und da sah man einfach, da ist ein gutes Verhältnis, was auch in diesen Zeiten wünschenswert ist. Und das spürt man bei Olaf Scholz nicht, aber wir haben es noch mit auch bei Politikern. Weber fordert den charismatischen Politiker, das daran setzen wir nicht mehr so unbedingt an. Also wir wollen mehr den aristotelisch vernünftigen Phronesis, klugen Politiker haben und der könnte Olaf Scholz sein. Er muss allerdings auch, es ist auch für ihn persönlich schwer, wahrscheinlich aus der alten Rolle, die wir jetzt
und aus und aus seiner Haut rauszukommen. Das ist wahrscheinlich auch schwierig. Frau Bender, wir sind schon am Ende und eine Frage, die können wir beide nicht klären, aber die werde ich in der nächsten Woche in dem Scholz-Update klären können. Die Frage ist ja, hat er die Zeitenwende-Rede, meinen Sie, hat sie selbst geschrieben? Was glauben Sie?
Oh, das möchte kann ich nicht. Kann man nicht sagen.
Aber mein Gefühl ist, er hat Hilfe dabei gehabt. Und einer, der ihm dabei geholfen haben könnte, der ihm früher dabei geholfen hätte, ist nächste Woche in diesem Podcast zu Gast, nämlich Carsten Broster. Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, aber vor allen Dingen früher immer einer der großen, also wenn Olaf Scholz eine große Rede gehalten hat, kam sie in der Regel von Carsten Broster, einer der klügsten, rhetorisch begabtesten Politiker, den ich kenne, und einer, der Olaf Scholz sehr gut kennt, den Olaf Scholz gerne im Kanzleramt gehabt hätte. Das hatte nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, und darüber sprechen wir nächste Woche. Und ich sage jetzt...
Kann ich mal eine kleine Geschichte noch
unbedingt erzählen? Unbedingt, wenn Sie noch eine kleine Geschichte mit Olaf Scholz haben, sehr gerne.
Ich komme ja aus Heidelberg, ja. Und mich hat schon, als ich hier so die politische Szene beobachtet habe, das doch immer so ein bisschen erstaunt, dass wie distanziert überhaupt die Politiker hier mit den Wählern umgehen. Also in Bayern zum Beispiel, vorher war ich in Bayern, kamen die SPD-Leute auf mich zu. Hier, morgen ist Wahl und wählen Sie mich. Und irgendwie, also das ging immer sehr direkt. Und ich habe den Michael Naumann am Wahltag, als er zum Bürgermeister hier...
Genau, früherer SPD-Bürgermeisterkandidat gegen Ole von Beust,
Die hat er dann verloren.
Genau.
Der sitzt mutterseelenallein im Museum mit seiner Frau, und keiner spricht ihn an. Das wäre für mich aus baden-württembergischer, bayerischer Perspektive unmöglich gewesen, dass ein Bürgermeister am Wahltag völlig einsam mit seiner Frau da sitzt. Eine Geschichte, und da bin ich natürlich hin und habe gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und dann noch die zweite Geschichte. Deshalb habe ich auch Olaf Scholz beobachtet, der öfter sich in Ottensen hat sehen lassen. Mhm. Er stand im Mercado.
Muss man sagen, für die das nicht kennen, so ein Einkaufszentrum in Ottensen,
Und mein Sohn interessierte sich da besonders für Bodyguards in der Zeit. Er war James Bond Fan.
Okay.
Und dann sind wir auch hin, und ich unterhalte mich natürlich gern mit Politikern. Und mein Sohn steht vor ihm, ich stehe an der Seite, und hinter meinem Sohn steht eine Frau, die ihre Hand aus der Tasche zieht und einen riesigen Farbbeutel ihn übers Hemd schüttet. Wenn mein Sohn nicht dazwischen gestanden hätte, dann wäre sein Gesicht alles voll gewesen.
Okay.
Und dann kamen erst die Bodyguards und haben die Frau weggeführt. Aber da habe ich auch gesehen, ein Politiker bringt enormen Einsatz. Und hat es mit enormen Problemen seines Auftretens zu tun. Also das ist schon...
Das muss man respektieren. Das ist ein schönes Schlusswort, denn wir können, glaube ich, manchmal wirklich froh sein, dass es Menschen gibt wie Olaf Scholz, die sich sowas antun.
Ich sage, darüber bin ich auch froh.
Ich sage vielen Dank. Nächste Woche Carsten Broster. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.